Ja, wir haben vor den Ferien aufgehört im ersten Johannesbrief und werden ab nächsten Mittwoch weitermachen im Römerbrief. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Peter wird den Römerbrief anfangen, dann wird Mathis einsteigen und dann werde ich übernehmen. Wir machen das jetzt hier mit der Bibelstunde so ein bisschen staffellaufmäßig. Alle 4 Wochen wechseln wir. Aber der Römerbrief ist wirklich toll und ja, fühlt euch echt eingeladen. Ganz wichtiger Brief letztendlich mit viel, ja, Basisstoff, mit viel Grundlagen des Glaubens. Einfach wirklich ganz viel, auch für Menschen, die jung im Glauben sind. Wirklich ein ganz toller Brief. Sehr zu empfehlen. Deswegen bin ich hier nur so der Überbrückungsgastprediger heute Abend und wollte mit euch eine Geschichte oder ein, zwei Geschichten aus der Apostelgeschichte teilen. Auch wirklich ein tolles Buch, also lohnt sich immer wieder zu lesen. Kann ich euch nur empfehlen. Petrus zu sehen, die junge Gemeinde zu sehen, Paulus zu sehen letztendlich und die vielen anderen Geschwister, die auch eine Rolle spielen in dieser Geschichte. Und es ist einfach super spannend, was vor allem der Heilige Geist hier in der Apostelgeschichte tut. Denn der Heilige Geist ist fast so ein bisschen die Hauptperson der Apostelgeschichte. Also es könnte auch die Heiligen Geistgeschichte heißen. Denn der Heilige Geist bewirkt hier unheimlich viel und wird ganz oft erwähnt. Lass uns noch kurz zusammen beten. Jesus, wir danken dir einfach für dein Wort, dass es Kraft gibt, dass es neuen Mut schenkt, Herr, dass wir dich hier kennenlernen und ja, auch ein Stück weit Vertrauen lernen, indem wir sehen, was unseren Geschwistern damals passiert ist, einfach, Herr. Und in der Apostelgeschichte sehen wir einfach echt so viel, was du getan hast, Herr, was unsere Geschwister erlebt haben, was Paulus und Petrus erlebt haben, Herr. Gute und schlechte Dinge, aber wie du trotzdem, egal was war, wie du treu gestanden hast zu ihnen, Herr. Wie du nicht von ihrer Seite gewichen bist, Herr. Und danke dir einfach, dass das, ja, bis zu uns gekommen ist, Herr. Bis ins Jahr 2009 hier nach Hannover, Jesus, dass wir diese, ja, Geschichte einfach haben, darin lesen können und das einfach wissen dürfen, was du damals getan hast. Und wir bitten dich echt, dass du jetzt dein Wort segnest, Herr. Amen. Ja, die Teenies haben das Glück oder Unglück, schon ganz lange mit mir durch die Apostelgeschichte zu wandern. Ich versuche das irgendwie so ein bisschen kontinuierlich zu machen. Was mir nicht leicht fällt, aber wir sind schon in Kapitel 16 angelangt. Und das könnt ihr jetzt mal einfach aufschlagen. Kapitel 16 der Apostelgeschichte. Eine Geschichte, die ihr eigentlich sehr gut kennt, bestimmt. Viele von euch, zumindest so bruchstückhaft, ist die Geschichte, wo Paulus und Silas ins Gefängnis kommen. Und da sind wir eigentlich auch so ungefähr stehen geblieben mit den Jugendlichen. Und das ist eine wahnsinnig. Es ist überhaupt eine unglaubliche Geschichte, was hier alles so passiert. Lass uns mal lesen ab Vers 23 von Kapitel 16. Ab Vers 22. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Soweit die Vorgeschichte war, dass unsere Brüder hier nach Mazedonien gereist sind und dort Lydia getroffen haben und andere Frauen an so einer Gebetsstelle, aber auch eine besessene Frau getroffen haben. Und Paulus war betrübt über diese Frau, im Herzen angerührt und ja, hat sie sozusagen befreit und von diesem Geist und dem Geist geboten. Und das Problem war, das war nicht irgendeine Frau, die irgendwie verwirrt oder besessen war, sondern die hat richtig Geld gebracht. Also das war eine richtige kleine Firma. Man kann auch sagen, sie hatte so ein paar Zuhälter, die da ordentlich Kohle mit ihr machten, ne? Weil sie war sehr lukrativ, denn sie konnte wohl irgendwie in die Zukunft gucken, zumindest glaubten das die Menschen und sind gerne auch mal zu ihr gegangen. Naja gut, und dann kommt es hier zu diesem Aufstand dass die Volksmenge sich erhebt und sie kommen ins Gefängnis. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Kurz vorweg, bevor wir jetzt hier richtig einsteigen, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, wie gut Gott das geplant hat, Jesus Christus auf die Erde zu senden und für die Menschen zu sterben, ans Kreuz zu gehen, wie genau Gott sich eigentlich genau diesen Zeitpunkt ausgewählt haben muss, genau dieser Zeitpunkt, wo Jesus geboren wurde, wo er aufwuchs, wo er starb und wo dann die Apostel in die Welt hinausgingen, in das damalige Römische Reich, um das Evangelium zu verkündigen. Das muss man sich mal fahren, wie genial das ist. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Vor allem, wenn man sich mit der Apostelgeschichte beschäftigt. Es war gerade, das ist eine Seltenheit, es war gerade eine Zeit des Friedens im Römischen Reich. Pax Romana. Es war still, innen drin. Die Grenzen um das Römische Reich waren ziemlich gesichert, gut gesichert. Das Römische Reich erstreckte sich über eine riesige, riesige Fläche. Paulus war römischer Bürger. Er konnte ganz ungehindert durch dieses riesige Reich reisen und die gute Botschaft weitergeben. Und es war genau dieses Zeitfenster. Es war perfekt, was Gott getan hat. Außerdem, das Straßennetz zu der Zeit wurde gerade richtig ausgebaut und war schon ziemlich gut ausgebaut. Die Römer waren richtig gut im Straßenbauen und haben das als sehr wichtig erachtet, ihr Straßennetz auszubauen. Einmal wegen Handel, aber auch wegen Informationsfluss. Dass sie untereinander Informationen schnell austauschen konnten. Dafür waren die Straßen unheimlich wichtig. Und immer wenn wir hier von Paulus lesen, er ist auf diesen Straßen gewandert. Er hat diese Straßen genutzt. Es ist genau hier der richtige Zeitpunkt, wo Gott das Evangelium in die Welt bringt. Denn es hätte sich niemals so gut ausbreiten können, wie genau zu diesem Zeitpunkt. Stellt euch vor, jedes dieser kleinen Länder hätte irgendwie einen Krieg am Laufen gehabt, so wie es eigentlich oft war. Wie hätte Paulus da lang gehen können? Wie hätte Paulus das verbreiten können? Gott hatte sich genau den richtigen Zeitpunkt ausgewählt. Das ist super interessant. Also, das ist die Reise von Paulus und Gott hat es schon vorher so gesehen und geplant, dass sie es in einer gewissen Weise so einfach hatten wie noch nie, letztendlich, diese Botschaft weiterzubringen. Aber trotzdem sehen wir hier, es gibt immer wieder wirklich handfeste Schwierigkeiten auch. Und das sehen wir hier gerade in dieser Geschichte. Sie sind da um Mitternacht im Gefängnis, sie beteten, Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Ich weiß nicht, wie oft die Apostel insgesamt im Gefängnis waren, in der Apostelgeschichte. Bis zu diesem Zeitpunkt lesen wir alleine von 2 Gefängnisaufenthalten. In der Apostelgeschichte. Das hier ist jetzt der 3. Gefängnisaufenthalt. Das erste Mal wurden die Apostel allesamt reingeschmissen. Das zweite Mal wurde der Petrus inhaftiert. Das dritte Mal jetzt Paulus und Silas. Und mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, immer wenn ich das lese, das ist so eine Art Gott, also dass Gott Hobbys hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schon mal drüber nachgedacht, was für Hobbys Gott hat? Ich weiß nicht, klingt ein bisschen doof jetzt, aber manchmal denke ich, er hat so Hobbys. Und eins seiner Lieblingshobbys ist es, Menschen aus dem Gefängnis zu befreien. Ich finde, das steht so klar hier im Wort, das kann man hier schwarz auf weiß nachlesen. So, lass uns mal gucken, in Kapitel 5 zum Beispiel der Apostelgeschichte. Da lesen wir Vers 19. Also lesen wir Vers 17 in Kapitel 5. Der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Auch ganz spannend, darum geht es immer wieder in der Apostelgeschichte, um Eifersucht. eifersüchtig viele Menschen auf unsere Geschwister waren damals. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Das war der erste Streich. Doch der zweite folgt sogleich. Gucken wir mal in Kapitel 12. Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Also echt schon, also höchste Sicherheitsstufe irgendwie, finde ich. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen, und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es, und er spricht zu ihm: Wirf deine Oberkleider um und folge mir. Und er ging hinaus und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus nun zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seine Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Richtig witzig eigentlich. Er ist hier im Hochsicherheitstrakt, dann wird er so angestupst, er schläft. Hey, wach auf. Dann fallen die Fesseln von seinen Händen, er schleicht sich leise raus und denkt die ganze Zeit, er schläft noch und träumt oder hat irgendeine Wahnvorstellung oder irgendwas. Er rafft gar nicht, dass er das gerade echt macht. Und merkt dann eigentlich erst, als er draußen ist, dass das Wirklichkeit ist, was gerade passiert ist. Also, das war der zweite Streich. Und lass uns jetzt mal ganz weit zurückschlagen in der Bibel. Ich möchte ja hier meine Theorie untermauern von Gottes Hobby. Psalm 107. Da könnt ihr es auch nochmal schwarz auf weiß lesen. Psalm 107. Nicht nur zu Zeiten des Neuen Testamentes, auch schon im Alten Testament hatte Gott dieses Hobby. In Vers 10 von Psalm 107. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen, genau wie Petrus eigentlich. Denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Nicht wie Petrus. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel hat er zerschlagen. Also, Gott liebt es, Menschen zu befreien. Jetzt nicht nur unbedingt aus echten Gefängnissen. Ich weiß nicht, wie viele Ausbrecher sagen würden, ja, der Herr hat mir geholfen. Weiß ich nicht. Aber Gott liebt es, uns frei zu machen. Liebt es, Menschen frei zu machen. Und ich denke, jeder, der hier sitzt, hat das erlebt in seinem Leben. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber einige schon sehr dramatisch. Gott befreit. Gott lässt unsere Fesseln abfallen und wir können in Freiheit leben. Und das tut er hier bei Paulus und Silas. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein. Und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Das finde ich so wahnsinnig an Paulus und das sieht man einfach immer wieder. Es ging ihm nie darum, seine eigene Haut zu retten. Ne? Eigentlich nie. Jeder von uns wäre jetzt weggelaufen aus dem Gefängnis. Ne? Möglichst schnell, ist ja auch okay. Ist ja nichts bei. Aber ich weiß nicht, Paulus, ich weiß nicht. Wo er war, hat er die Situation genutzt, um irgendwie ja, die gute Nachricht weiterzugeben und das auch wirklich vorzuleben. Und so weise möchte ich mal sein, ne, dass ich irgendwie merke, so, boah, ich bleibe jetzt lieber mal sitzen. Vielleicht kommt ja noch der Gefängniswärter und bekehrt sich heute Nacht. Ja, ist doch echt geistgeleitet. Und im 2. Korintherbrief sehen wir hier Paulus' Einstellung. Schreibt ein bisschen davon an die Korinther. Wenn ich jetzt das Kapitel wüsste, in Kapitel 6 vom 2. Korintherbrief. Paulus ist ja durch eine sehr harte Schule gegangen, ne? Gerade in dieser Zeit, wo er unterwegs war. Er schreibt hier in Kapitel 6 von 2. Korinther, als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und ich denke, das wusste Paulus, deswegen hat er sich aufgemacht. Weil er wusste, jetzt ist noch die angenehme Zeit. Jetzt geht es noch. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde. Also wir halten uns in allem zurück. Selbst wenn wir vielleicht andere Interessen haben. Selbst wenn wir vielleicht gerne rumlaufen würden wie Punks oder wie Hippies oder wie feine Pinkel. Ja? Wir gucken, wo wir hingehen und dann ziehen wir uns so an, damit wir keinen Anstoß erregen. Wenn ich das Evangelium in der Bank verkündigen will, ziehe ich mich nicht an wie ein Penner, sondern ich versuche, keinen Anstoß zu erregen. In jeder Hinsicht haben sie sich zurückgehalten, aber noch mehr. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. Das, finde ich, sieht man auch in dieser Gefängnissituation. Egal, wo ich bin, in allem. Egal, was gerade los ist. Ich möchte, dass Menschen merken, dass ich Gottes Diener bin. Ich empfehle mich als Gottes Diener. Menschen sollen das sehen und merken. Und ich nutze jede Situation dafür. So war Paulus drauf. In vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Und das alles lesen wir in der Apostelgeschichte. Und unglaublicherweise durch die Kraft des Heiligen Geistes hat es Paulus wirklich getan. Hat sich empfohlen. So wie hier, als Gottes Diener. So, zurück zur Apostelgeschichte. Was passiert jetzt mit dem Wärter? Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Wie, und das war's? Eigentlich müssten da jetzt auch noch 5 Bücher drüber geschrieben werden, wie man errettet wird, oder? Also, und dann geht man so in den Bahnhof, in diese riesige Zeitungsladen und dann... Kennt ihr das? Da sind diese ganzen Ratgeber zum Glücklichwerden, ne? So Simplify Your Life, naja, eins vielleicht von den besseren, aber keine Ahnung, steh zu deinem, frag mich nicht, dass das Leben schön ist und freue dich immer und lache dich tot oder nicht. Also Buch, um glücklich zu werden, um errettet zu werden aus dem, keine Ahnung, aus dem Alltagsgeschehen, aus Ängsten, aus allem, was mir mein Leben versaut. Gott braucht dafür nur einen einzigen Satz. Heftig. Mutig, oder? Nur einen Satz. Ich würde gerne Bücher darüber schreiben, um wirklich meine Zuhörer, meine Leser zu überzeugen. 5 Bücher, ja? Es muss so ein Ding sein, so ein Buch, damit es wirklich nach Inhalt aussieht, oder? Manche Leute sind so drauf, die kaufen sich nur so dicke Bücher, weil sie denken, die dünnen Bücher haben nichts zu sagen. Naja. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Das ist so, oh Mann, das ist so einfach, ne? Wenn Laura und ich im Kindergarten arbeiten und wir lesen den Kindern jeden Tag eine Bibelgeschichte vor und das kommt man sich manchmal so doof vor, ne? Wenn du es dann so vorliest und sagst, ja, und da hat Jesus gesagt, du musst nur zu mir sagen, ich will dein Freund sein, Jesus, und du sollst mein Herr sein, und dann kriegst du ein neues Leben und bist gerettet. Und denkst du, ich muss den Kindern das doch irgendwie noch mehr erklären, und das kann doch nicht so einfach sein, und das hört sich so total dumm an. Also bei Kindern okay, ne? Die Kinder sagen dann nicht viel so, ja, Jesus, ja. Ey, die Löwenkinder sind echt krass drauf, Leute. Wirklich, ja. Die hören im Bus, ich soll immer die Jesus-Musik im Bus anmachen und dann fahren wir durch Hannover. Ja, die Kinder singen alle Jesus-Lieder auswendig, so krass. Ich weiß nicht, was die Eltern dazu zu Hause sagen, aber hier haben sie sich, glaube ich, noch nicht darüber beschwert. Heftig. Ja, aber so einem Erwachsenen das zu sagen, ist auch, kennt ihr ja auch, ne? Glaub an Jesus und du bist gerettet. Ich sage das meiner Mutter, die sagt, ja, das ist toll, aber ich kann das nicht glauben. So, ist doch viel zu einfach, ne? Kann ich sagen, Mama, ich kann das verstehen, dass du das nicht glauben kannst. Weil es auch wirklich unglaublich einfach ist. Und so ist es halt wirklich ein Geheimnis, ne? Wo wirklich der Heilige Geist jedem Menschen das irgendwie Glauben schenken muss. An diesen einen Satz, sage ich mal. Diese Tatsache, das können wir letztendlich nicht tun. Das muss echt der Heilige Geist machen. Gott muss die Menschen überzeugen, die mir das erzählen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen und alle, die seien, sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott, gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Mann, da geht echt was ab. Der Typ freut sich wirklich. Ich weiß nicht, ob er vorher irgendwie depressiv war durch seinen Beruf als Gefängniswärter. Kann ich mir gut vorstellen, dass er irgendwie, aber der freut sich, ne? Das ist toll. Der ist so dankbar, ne? Er wäscht ihnen die Striemen ab, den Aposteln, und er ist ja eigentlich immer in so einem Liebesfilm, oder? In so einem Hollywood-Liebesfilm, so, ne? Der Held, gerade Schießerei auf der Straße, bam, 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 ja? Alle Gangsters, das Kokain, er hat es alles ihm weggenommen und er hat die Gangster alle abgeknallt, aber er hat auch was abgekriegt, okay? Das war nicht so einfach, ja? Er hat sich einmal in einer Situation ein Auto gehängt an die Stoßstange und wurde noch so mitgeschliffen. Er hatte zum Glück eine Lederjacke an, so, aber er hat trotzdem so ein paar Kratzer, ne? Und seine bezaubernde Begleiterin, die auch irgendwas mit der ganzen Sache zu tun hat, mit diesem Drogenschmuggel, ne? Ja, ihr kennt das, ne? So abends, ne? Oh, aua, oh, oh. Und sie so, oh, oh, warte, ach, oh, oh. Und tupft dann so. So. So romantisch war es hier sicher nicht, aber es erfordert doch Mut von so einem anderen Kerl, den Rücken abzuwaschen, oder? Die Striemen. Mann, das finde ich gut. Echt? Als aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten, lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus. Nicht doch. Sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu. Und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Eigentlich auch eine spannende Geschichte, ne? So typisch Mensch, ne? Ich drücke mich mal vor der Verantwortung, vor der Scheiße, die ich gebaut habe, ne? Jetzt habe ich mal hier vorschnell ein paar Leute auspeitschen lassen, ne? Kann ja mal passieren so, als Hauptmann oder als Hauptleut von so einer Stadt. Ja, sind mal die Pferde mit mir durchgegangen, ne? Habe ich mal meinen Rutenträgern gesagt, peitsch die beiden mal aus, ordentlich, ne? Das Volk war ja auch in heller Aufregung, da muss ja irgendwas passieren und dann, ja, oh, nee, könnt ihr mal bitte jetzt gehen und die rausholen? Ich wollte heute Morgen mit meiner Frau frühstücken zusammen gemütlich und die Kinder sind da und könnt ihr auch mal den und sagt denen, sie sollen verschwinden und die Klappe halten, ne? In Frieden gehen, ne? Sie sollen jetzt sich nicht nur anstellen. So, ja. Wie wir alle sind, oder? Wir drücken uns vor der Verantwortung, vor den Konsequenzen von dem, was wir angerichtet haben, ne? In unserer Dummheit oft. Aber eigentlich viel interessanter ist, dass Paulus jetzt erst mit der Sprache rausrückt. Er ist ja eigentlich Römer. Oh, so ein Römer unverurteilt zu schlagen ist nicht so gut. Ne? Also es gibt Ärger. Als Römer musste man zumindest eine ordentliche Verhandlung kriegen. Ja, das stand einem schon zu und das war auch wichtig. Und aber warum sagt er das jetzt erst? Interessant, oder? Hätte er eigentlich sagen können, ne, als die ganze Volksmenge und dann die Rutenträger und alle, ne, und jetzt stellt euch da mal hin und halt! Wir sind Römer! Stopp! Ihr dürft uns gar nicht schlagen! Weg mit den Ruten! So. Warum haben das, ne? Ist er nicht, hat er vergessen in der ganzen Hektik vielleicht, dass er Römer ist? Oder irgendwas? Ich weiß nicht, aber auch mit dem, was im Gefängnis passiert ist, man hat fast den Eindruck, Paulus wollte ins Gefängnis, oder? Und da irgendwie mit Silas ein Singsang machen und das Evangelium weitergeben. Also, das hier ist wirklich interessant. Und ich denke, wie man Paulus kennt, er macht sowas, ist nicht Zufall, glaube ich. Bei Paulus ist das kein Zufall. Und das finde ich so heftig. Und da denke ich, sieht man Paulus Liebe wirklich für die Menschen. Und dass er wirklich in jeder Situation versucht, ja, zu gucken, wo führt Gott mich hin? Und er hat vielleicht in dieser Situation einfach seinen Mund gehalten, weil er das Gefühl hatte, ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich lasse das jetzt über mich ergehen. Das ist heftig, aber im Gefängnis haben wir gelesen, sie sangen Gott und die Gefangenen hörten zu. Im Gefängnis, da passierte was. Er war da genau richtig an der Stelle. Dann sehen diese ganzen Gefangenen, wie dieser Engel Befreiung schenkt. Wie der Kerkermeister sich bekehrt, kriegen sie auch eigentlich mit. Ne? Und viele Ausleger glauben, Paulus hat einfach die Klappe gehalten, um ins Gefängnis zu kommen. Und sagt jetzt erst hier in dieser Situation, dass er römischer Bürger ist, um hier freizukommen. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Und hier auch wieder, Bibelausleger denken, diese Brüder könnten eventuell sogar Gefängnisinsassen gewesen sein, die sie hier nochmal gesprochen haben und ermahnt haben. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonik, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Paulus geht hier als erstes, und das lesen wir ganz oft, er geht immer erst in die Synagoge. Also er geht dahin, wo Menschen sind, die ein gewisses Verständnis für Gott haben, die an Gott glauben, die sich irgendwie was mit Gott vorstellen können, dass es vielleicht so einen Gott gibt. Die Interesse irgendwie an Gott haben. Und das finde ich interessant, dass Paulus hier immer wieder die Synagogen auswählt. Auch natürlich aus der Überzeugung, dass die Juden Gottes Volk sind und auch zuerst das Evangelium hören sollten. Aber ich denke auch, weil er da einfach Menschen fand, die sich für Gott interessierten. Und wir lesen das ja auch hier, das waren nicht nur Juden, sondern es waren auch Griechen, die angebetet haben, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Also er fand da alle möglichen Leute, die sich für Gott interessierten. Und ich denke, das ist auch die Herausforderung für uns in unserem Leben, immer wieder zu schauen oder Gott dafür zu bitten, Herr, führ mich an diese Orte. Zeig mir, wo ich Menschen finde, ja, die dein Evangelium annehmen können, die sich dafür interessieren, die offen dafür sind. Und Paulus nimmt sich auch wirklich hier richtig viel Zeit. An 3 Sabbaten legt er ihnen die Schrift aus. Und wenn er evangelisiert hat, dann hat er nicht über Theologie gesprochen, im entferntesten Sinne, oder über irgendwelche Vorschriften oder irgendwas. Und das ist auch für uns wichtig. Er hat über Jesus Christus gesprochen. Und so sollten wir das auch machen. Wenn wir mit Leuten über den Glauben sprechen, dann wirklich über Jesus Christus. Und uns einfach an Jesus festmachen, immer wieder auf Jesus zurückkommen. Mit Theologie und irgendwelchen Dogmen und irgendwelchen kirchengeschichtlichen Sachen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne mich da einfach viel zu wenig mit aus. Ich weiß ein bisschen was, ich lese oft meine Bibel und so geht es euch sicher auch. Ne? Man weiß was, man weiß einiges. Aber erstens geht es um Jesus und um sein Opfer am Kreuz. Und zweitens ist das eine Sache, die wir ganz klar und genau wissen. Und mit Theologie und so, da können uns die Leute auseinandernehmen, wenn sie wollen, eventuell. Aber einfach immer wieder auf Jesus zurückkommen. Und davon berichten, was man selber mit Jesus erlebt hat. Das finde ich auch ganz wichtig. Selber Zeugnis geben. Was hast du in deinem Leben persönlich schon mit Jesus erlebt? Das kann dir niemand abstreiten. Niemand sagt, nee, das hast du nicht erlebt. So, doch, das habe ich erlebt. Hast du nicht erlebt? Doch, ich habe das erlebt. Hör doch auf, das kannst du jemand anders erzählen. Das hast du nie im Leben sowas erlebt. Das würde man doch nicht sagen, oder? Wenn jemand sowas erlebt hat, dann man kann jemand noch nicht seine Erfahrung absprechen. Da denkt man sich höchstens, ja, du hast sowas erlebt, aber irgendwie alles falsch verstanden. Ne? Aber immer zu Jesus Christus zurückkommen, so wie Paulus das hier auch macht. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen, nicht alle, längst nicht alle, aber einige. Und es ist doch schon was, das ist doch toll. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Also hier wieder eine ganz bunte Mischung von Menschen, die zum Glauben kommen. In dem Ganzen noch zum Schluss, was mich immer wieder fasziniert und anspricht, ist einfach Paulus. Wo nimmt der Mann diese Kraft her? Geht es euch auch so? Paulus begeistert mich. Ich lese das und denke, Mann, der Typ, Wahnsinn, was der gewuppt hat. Schon alleine, was der gelaufen ist an Kilometern. Wenn ich mir das mal so angucke auf irgendwelchen Karten, das würde ich nicht mal mit dem Fahrrad gerne fahren wollen. Das ist der zu Fuß gelaufen. Und ja, ich kriege schon Angst, wenn Leute mich nicht mögen oder mich für bekloppt halten, weil ich Christ bin. Das macht mir schon Sorgen, ne? Aber mich hat hier noch niemand gesteinigt, ausgepeitscht und in den Knast geworfen. Ja, und aber dann, dabei bleibt es ja nicht bei Paulus. Dann kommt er raus und geht weiter. Ne? Er wird runtergeschlagen und er steht wieder auf. Er ist wie so ein kleines Stehaufmännchen. Und ich liebe das an Paulus. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Wo, ich denke immer, Mann, wo ist diese Kraft? Was motiviert Paulus so stark? Ich denke, wir können es in 1. Korinther nachlesen. Vielleicht ein Hinweis darauf. Und da merke ich auch, woran es bei mir fehlt in meinem Leben. Und das ist wirklich so. Erste Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, Und wenn ich mein Leben hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nütze es mir nichts. Und ich glaube irgendwie, Paulus hatte diese Liebe. Paulus hatte diese Liebe. Er hatte diese Liebe für Gott und für Jesus. Das hat ihn so begeistert. Dieser Gott, dessen Hobby es ist, Menschen aus Gefängnissen rauszupauken, eiserne Türen zu zerschlagen, ich stelle mir das so vor, das, Ketten zu zerreißen. Kennt ihr dieses Märchen mit dem Mann, der seinen Brustkorb in Ketten gelegt hat? Oder ist das der Froschkönig? Der eiserne Hans, oder heißt der irgendwie so? Eiserne Heinrich. Als Kind, ich habe das geliebt, dieses Bild von so einem Mann irgendwie mit Ketten um sein Herz oder um seinen Brustkorb. Wahnsinn. Das war eine Vorstellung, oder? Und dann das Gott, dieser Gott ist, der diese Ketten sprengt. Ich liebe das an Gott. Und ich glaube, das hat Paulus auch einfach geliebt. Dieser Gott, der frei macht und nicht einzwängt. Dieser Gott, der befreit und nicht irgendwie unter Druck setzt und einkerkert und rausholt aus Gefängnissen. Aber was mir auch so fehlt und was Paulus hatte, war die Liebe für die Menschen, die er so traf. Für die Knastis im Knast. Ich weiß nicht, aber ich sage das ja andauernd, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht viel, aber wie geht's dir? Liebst du Knastis? Liebst du Drogis? Manche ja. Mann, Halleluja. Zum Glück gibt es diese Menschen, die wirklich ein Herz dafür haben. Der erste Gedanke bei mir ist so, ich habe Angst, weißt du? Ich habe Angst vor Leuten im Gefängnis oder vor Ex-Mördern oder Ex-Vergewaltigern. Da habe ich ein bisschen Angst. Und so das letzte, unnatürlichste, was ich bei mir einstellen würde, ist so diese, hey, Kumpel, na? Lass dich mal drücken, Alter. Weißt du, was ich meine? So dieses Liebe. Ja, das ist erstmal das Letzte, was ich mir denken könnte, wenn ich so jemanden treffe. Eher so Angst, Vorsicht, Misstrauen, erstmal kennenlernen. Na? Aber Paulus, ich habe das Gefühl, er liebte die Menschen so sehr, dass er das alles einfach auf sich genommen hat, dass er deswegen auch immer wieder aufgestanden ist. Er liebte diesen Jesus, der ihm den Auftrag gegeben hat, rauszugehen. Und er liebte diese Menschen aber auch, die er getroffen hat auf dem Weg. Wahnsinnig. Und genau das ist das, was mir fehlt, warum ich nicht diese Kraft habe. Bin ich felsenfest von überzeugt. Ich brauche viel mehr Liebe. Ich bin oft so kaltherzig, kaltschnäuzig, abgebufft, abgebrüht. Lieblos einfach. Auf mich fixiert. Ich brauche diese Liebe für die Menschen in Hannover und die Menschen in meinem Stadtteil, die Menschen, die ich hier in der Innenstadt sehe. Oft bin ich einfach nur, lass mich in Ruhe, weißt du? Lass mich in Ruhe mit der Scheiße, weißt du? Geh sonst wohin damit. Aber ich will das nicht sehen, ich will das nicht hören, ich will hier einfach weg. So geht es mir oft, wenn ich über den Kopf gehe, ne? Ich will das alles nicht, ich finde das so schrecklich, ne? Und vergesse dabei die ganzen Menschen, die da eigentlich stehen. Und die Gott echt liebt. Also lasst uns einmal dafür beten, wenn wir uns danach ausstrecken, das Evangelium weiterzugehen, geben, geht es nicht ohne diese Liebe. Ganz sicher nicht. Sonst bringt es auch nichts. Wir danken dir für Paulus Leben, Herr, und dass er diese harte Schule durchgemacht hat. Und Jesus, wir wissen genau, das hat Paulus dir zu verdanken, dass er immer wieder neue Kraft gefunden hat, Herr. Du hast ihn immer wieder erfüllt, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Und dein Geist ist ein Geist der Freiheit und auch der Liebe, Herr, für unsere Mitmenschen. Jesus, du sagst uns, wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst, Herr. Und es ist so ein Bereich, in dem wir oft einfach so daneben liegen und so mangelhaft irgendwie sind, Herr. Du siehst, wie oft wir uns einfach so falsch gegeneinander, gegenüber unserem Nächsten verhalten. Und wie kalt und lieblos, Herr. Und ich bitte dich einfach echt um Vergebung heute Abend, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst mit Liebe, Herr. Mit deiner übernatürlichen Liebe, die jeden Menschen liebt, Herr. Egal, wo er herkommt, was er gerade ist, wie es ihm gerade geht. Jesus, hilf uns einfach, diese Liebe ja, weiterzugeben. Erfülle uns damit, Herr. Und ja, sei du auch in dieser Gemeinde einfach mit deiner Liebe mitten unter uns, Herr. Hilf uns, einander zu lieben, Herr, als Geschwister. Hilf uns aber, alle Menschen zu lieben hier in unserer Stadt, Jesus. Und wir sehen uns danach, dein Evangelium weiterzugeben, Jesus. Wir verpassen oft so viele Gelegenheiten, weil wir Menschen nicht lieben. Hilf uns einfach daraus, Herr. Amen.